Herzlich willkommen bei Klinisch Relevant, deinem Wissenspartner für das Gesundheitswesen. Dreimal pro Woche, nämlich dienstags, donnerstags und samstags, versorgen wir dich mit unserem Podcast und bringen dir Fachwissen in deine klinische Praxis. Weitere Informationen und Angebote findest du auf unserer Webseite www.klinisch-relevant.de. Viel Spaß beim Zuhören.
Heute hörst du einen Podcast-Beitrag von Reine Nervensache. Mit spannenden Beiträgen aus dem Netzwerk von Professor Sven Meuth und wichtigen Aspekten der Behandlung der multiplen Sklerose.
Herr Trissan, schön, dass du heute hier bist.
Danke für die Einladung.
Ja klar, wir wollen ja heute über ein relevantes Thema sprechen, was für MS-Betroffene sehr, sehr wichtig ist. Aber vielleicht vorab, erzähl mal ein bisschen was über dich.
Ja, hallo, ich bin Trissan Kölsche, bin ein Assistenzarzt hier in der Klinik für Neurologie und überwiegend in der multiplen Sklerose, aber auch eben in der Behandlung einer der wichtigsten Symptome der multiplen Sklerose involviert, in der Spastiktherapie, in unserer Botulinumtoxin-Ambulanz, aber macht darüber hinaus eben auch andere Therapien für Spastizität.
Ja, und warst du schon mal in Düsseldorf oder ein bisschen, wo kommst du her genau oder wo hast du studiert?
Gibt's ein paar? Ich komme ursprünglich aus dem Sauerland, auch wenn man mir das vielleicht nicht unbedingt anmerkt, aber habe dann in Münster studiert und habe dann letztendlich den Sprung nach Düsseldorf geschafft und bin da jetzt so seit 5 Jahren ungefähr tätig in der Klinik.
Sehr schön. Genau. Wie gesagt, heute soll es ums Thema Spastik gehen.
Richtig, ja.
Der Begriff Spastik, der taucht ja zum einen bei uns ja immer auch in Arztbriefen auf und auch viele Patienten berichten davon. Aber vielleicht mal grundsätzlich, was ist denn eigentlich eine Spastik?
Ja, also im Grunde genommen ist es ja ein Symptomkomplex. Also die Definition geht erstmal davon aus, dass es ein geschwindigkeitsabhängiger Dehnungswiderstand ist, der primär dadurch hervorgerufen wird, dass eben die zentrale Hemmung der Reflexe nicht mehr vorhanden ist. Dadurch, dass man eben eine Störung im zentralen Nervensystem, sprich im Gehirn oder im Rückenmark hat, wie das eben bei der multiplen Sklerose beispielsweise der Fall ist. Die meisten Patienten berichten aber darüber hinaus noch deutlich mehr Symptome. Also nicht nur, dass sie sozusagen eine Muskelsteifigkeit haben, sondern eben auch, dass sie Muskelspasmen, also sozusagen einschießende Schmerzen häufig auch der Muskeln haben. Oder auch, dass sie eben Einschränkungen beim Gehen haben und dass das Ganze auch sehr stark fluktuiert. Und da werden wir wahrscheinlich später nochmal kurz auch drauf zu sprechen kommen, warum das vielleicht auch für Studien gar nicht so einfach ist, das Ganze zu messen. Und zusammenfassend fasst man das eigentlich im englischen Sprachgebrauch als SMD auf, also als Spastic Movement Disorder, also sozusagen als spastische Bewegungsstörung, das Ganze zusammen.
Genau. Und geht denn eine Spastik automatisch auch mal mit einer Lähmung einher oder muss man das voneinander trennen?
Ja, also typischerweise hat man eben auch eine Lähmungserscheinung mit dabei, sozusagen als Grundlage des Ganzen erstmal. Und häufig entwickelt sich dann auch erst im Verlauf eine Spastik. Manchmal ist es aber auch eben so, dass wenig Lähmung da ist, aber trotzdem relativ viel Tonus, also sozusagen Dehnungswiderstandserhöhung bei den Patienten da ist.
Was sind so typische Regionen, wo eine Spastik auftreten kann? Das sind mal die Hände oder die Arme oder wie?
Das kann im Grunde genommen den ganzen Körper betreffen.
Okay.
Also kommt so ein bisschen auch auf die Art der Erkrankung an, die dem Ganzen zugrunde liegt. Es ist ja eben nur ein Symptomkomplex und beschreibt ja jetzt eigentlich keine eigene Erkrankung. Das heißt, eine Spastik bei der MS, also bei der multiplen Sklerose, kann ganz anders aussehen als eine Spastik beim Schlaganfall beispielsweise, wo das tatsächlich auch relativ und relevant häufig vorkommt. Bei der multiplen Sklerose hat man häufig eine Spastik der Beine. Wir nennen das Paraparese bzw. Paraspastik, die dann daraus sich entwickelt. Dadurch, dass eben häufig auch gerade die Läsionen, also die Schädigungen im Rückenmark, dann zu solchen Einschränkungen führen können.
Jetzt viel wichtiger vielleicht noch, neben natürlich der guten Diagnostik, wie kann man es denn jetzt behandeln?
Da gibt es tatsächlich eine ganze Reihe an Behandlungsmöglichkeiten. Und das macht es auch gar nicht so einfach tatsächlich. Und insbesondere dadurch, dass die meisten Patienten ja auch eine Schwäche mit dabei haben, der Extremitäten, die betroffen sind, muss man immer so ein bisschen abwägen, ob jetzt tatsächlich die Spastik stört. Also das ist immer eigentlich so mit die erste und wichtigste Frage in der Ambulanz. Was sind eigentlich die Probleme der PatientInnen mit der Spastik? Und dann versucht man eben darauf einzugehen, zu schauen, gibt es zum Beispiel bei schwer betroffenen Patienten Probleme mit der Pflege, beispielsweise auch der Intimpflege, gerade wenn die eine Spastik von den Adduktoren haben. Oder gibt es Probleme eher beim Laufen, dass beispielsweise so eine Spitzfußstellung da ist. Das ist auch eine häufige Art der Spastik. Und dann muss man gucken, ist eigentlich die Spastik möglicherweise in manchen Situationen für manche Patienten sogar auch relevant für ihr Funktionieren. Also wenn man zum Beispiel die Spastik therapiert und dann eben der Muskeltonus, also die Muskelstärke, dadurch auch reduziert wird, wie das eigentlich bei allen Therapien der Spastik der Fall ist, kann es auch sein, dass sich die Symptome tatsächlich verschlechtern. Und das muss man so ein bisschen abwägen. Aber jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift. Ne? An therapeutischen Optionen gibt es nicht-medikamentöse und medikamentöse. Und das ist mir auch sehr wichtig, dass man auch vor allem die nicht-medikamentösen Therapien mit einbaut. Also insbesondere Physiotherapie, aber auch Ergotherapie und auch sowas wie zum Beispiel hilfsmittelgestützte Therapien, also Orthesen beispielsweise, Orthopädietechnik, die damit beitragen kann. Da gibt es ganz ausgefuchste Möglichkeiten. In der MS-Szene ist ja gerade von Otto Bock dieser Molly-Suit sehr en vogue.
Ja, das ist ein großes Thema.
Genau, aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie Elektrostimulation beispielsweise bei Spitzfußproblematik, die dann einfach dazu führen, dass der Fuß wieder besser angehoben werden kann. Ja. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt beim längeren Gehen irgendwann dann eine Schwäche da bekommt. Dann kann man den einschalten und dann unterstützt er einen dabei, den Fuß wieder anzuheben. Aber es gibt eben natürlich auch medikamentöse Therapieoptionen. Und dazu gehören, sagen wir mal, die klassischen Therapieoptionen wie Baclofen, Tizanidin, also klassische Muskelrelaxantien, die zentral wirken, aber auch orale Muskelrelaxantien, die eben peripher wirken, wie Dantrolen beispielsweise. Und dann auch injizierbare Muskelrelaxantien, wie das Botulinumtoxin, was wir bei uns in der Klinik ja auch relativ viel anwenden. Und dann aber auch Cannabinoide, die halt mittlerweile jetzt aktuell auch sehr im Gespräch sind, gerade auch durch die letzten Änderungen der Gesetzgebung diesbezüglich. Genau. Und dann muss man halt im Grunde genommen für jeden Patienten ein individuelles Schema finden, wie der Patient oder die Patientin am besten klarkommt mit diesen Therapien.
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass auch die Erwartungshaltung vielleicht vorher auch gemeinsam besprochen wird.
Ja, absolut.
Denn was wir doch oft beobachten, ist, dass eine Therapie begonnen wird. Vielleicht geht es auch zu schnell hochdosiert, führt zu relevanten Nebenwirkungen, dieses bleiernde Gefühl, diese Müdigkeit, die Abgeschlagenheit oder bei Cannabinoiden manchmal auch der Schwindel, der berichtet wird. Mhm. Hast du für dich so ein Schema, dass du sagst, oder eine Idee, wie man jetzt am besten vorgeht, wenn eine Sache nicht klappt, ist die Substanz damit weg? Oder gibt es da irgendeine Idee? Hast du einen Vorschlag noch oder so?
Also es gibt im Grunde genommen ja so Flussschemata, auch aus verschiedenen Reviews oder auch aus der Leitlinie, wo man so ein bisschen schauen kann, was ist das eigentlich erstmal für eine Art von Spastik? Also ist es eine generalisierte Spastik, sprich betrifft mehr als 2, 3 Extremitäten, dann wäre der erste Weg eigentlich mit einem oralen Medikament anzufangen. Ja. Und da ist Mittel der ersten Wahl typischerweise Baclofen oder auch Tizanidin beispielsweise, also zentrale Muskelrelaxantien. Wichtig ist dabei langsam eindosieren, nicht direkt mit der höchsten Dosis anfangen. Dann sind Nebenwirkungen vorprogrammiert und das Medikament ist verbrannt, weil man einfach auch als Patientin natürlich verständlicherweise, wenn man da schwere Nebenwirkungen bekommt, völlig neben sich steht, das auf gar keinen Fall nochmal wieder. Ja. Und auf der anderen Seite eben, wenn man eine eher lokalisierte Spastik hat, also zum Beispiel eine Arm- oder Handspastik oder auch nur ein oder zwei, beide Beine betroffen sind, sollte man aus meiner Sicht ehrlicherweise auch den Weg möglichst frühzeitig in eine Ambulanz oder auch zu einem Niedergelassenen wählen, der oder die eine Botulinumtoxintherapie anwendet.
Ja. Jetzt hast du ja schon einen Begriff genannt, Cannabinoide.
Ja.
Das ist ja sehr, sehr wichtig, dass man, glaube ich, jetzt sich auch medizinisch, dass wir Mediziner wieder das Thema auch so ein bisschen für uns sehen, weil die Beratung, also der Bedarf ist ja da. Die Patientinnen und Patienten wollen ja darüber beraten werden, also müssen wir auch schauen. Und ich glaube, für was wir hier stehen, wir wollen ja immer gucken auch, dass die Wissenschaft da auch das Ganze untermauert. Absolut. Das, was sonst auch versprochen wird vielleicht, was es alles heilen soll, bis hin zum Krebsleiden soll geheilt werden durch Cannabinoide, wird ja viel auch durcheinander gebracht. Ja. Gibt es Dinge, sagen wir auch für die Multiple Sklerose, wo du sagst, eine aktuelle Arbeit, die vielleicht auch mal so die Wirksamkeit so ein bisschen einordnet, damit man auch so die Erwartungshaltung bei den Patienten vielleicht ein bisschen vielleicht auch einordnen kann?
Ja, also durchaus. Es gibt aus diesem Jahr noch eine Übersichtsarbeit, die im Grunde genommen nochmal versucht hat, alle bisher erfolgten Studien zusammenzufassen und zu synthetisieren, um zu schauen, wie groß ist eigentlich der Effekt durch Cannabinoide. Vielleicht noch ganz kurz vorab, es gibt ja schon ein zugelassenes Präparat für die Spastik bei Multiple Sklerose in Deutschland, das Sativex oder auch das Nabiximols ist der Wirkstoff. Und diese Studie hat auch überwiegend eben diese Übersichtsarbeit Studien genommen, die Nabiximols verwandt haben und haben gezeigt, dass die auf die Spastik durchaus auch eine signifikante Auswirkung gehabt hat. Hm. Aber man muss das so ein bisschen relativieren, weil eben die sozusagen vom Arzt gemachte Untersuchung in den allermeisten Studien gegenüber Placebo nicht keinen deutlichen Unterschied gezeigt hat, der Spastik. Auf der anderen Seite berichten aber sehr, sehr viele Patienten und da auch signifikant tatsächlich, dass die Spastik besser geworden ist. Und das ist so ein bisschen das, was ich am Anfang auch kurz meinte, wie misst man eigentlich die Spastik richtig? Da ist eine in der Medizin anerkannte Methode, den Modified Ashworth Scale zu messen. Das heißt, man bewegt im Grunde genommen die Extremität durch, also den Arm oder das Bein, und schaut, wie stark eigentlich der Widerstand ist. Und da können sicherlich die MS-PatientInnen mit einer Spastik das viel besser beschreiben, aber das ist einfach sehr fluktuierend, auch die Spastik. Ne? Also wenn draußen die Temperaturen kalt sind, bevor man reinkommt in die Ambulanz, ist die Spastik stärker als im Sommer, wenn man dann reinkommt.
Richtig.
Die Patienten haben zusätzlich einschießende, schmerzhafte Spasmen, die man gar nicht erfasst mit dem Modified Ashworth Scale. Und dann gibt es tageszeitliche Schwankungen. Wenn der Patient einen Tag vorher Physiotherapie gehabt hat, ist die Spastik an dem Tag danach besser. Also das deswegen bildet diese eine Untersuchung einfach wahrscheinlich nicht wirklich gut ab, wie es dem Patienten in Wirklichkeit geht. Und das ist ja auch so ein Grund, warum wir bei uns versuchen, diese Smartwatch-Studie zu machen, also quasi bei PatientInnen mit einer Spastik bei Multipler Sklerose zu schauen, wie bildet eigentlich die oder bilden die Daten, die wir passiv gewinnen können über eine Smartwatch bei den Patienten, wie eben Herzfrequenz, aber auch Schrittzahl, ab, wie es den Patienten eigentlich wirklich geht. Und wie steht das möglicherweise auch im Zusammenhang oder auch im Kontrast zu der neurologischen Untersuchung inklusive des Modified Ashworth Scale? Und so erste Ergebnisse deuten zumindest schon mal darauf hin, dass es da eine ganz gute Korrelation gibt zwischen beispielsweise der Schrittzahl und der Schwere der Beinspastik, was ja auch irgendwo Sinn ergibt, ne? Weil bei einer schweren Beinspastik kann man sich natürlich auch schlechter bewegen. Und wir sind jetzt sehr gespannt darauf, wie eigentlich sozusagen die Ergebnisse in der tieferen Granularität aussehen, also wie es den Patienten wirklich geht und ob man das irgendwo auch mit einer Smartwatch abbilden kann. Denn es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sowas aktiv abzubilden, also dass die Patienten dann Spastik-Tagebuch ausfüllen. Aber das ist natürlich, wenn man selber mal so versucht hat, zum Beispiel seine Ernährung zu tracken und alles, was man gegessen hat, einzutragen, dann merkt man, das ist gar nicht so einfach, da immer jeden Tag dran zu denken und immer das Ganze einzutragen. Deswegen wäre es natürlich schön, wenn es irgendwie Methoden gäbe, über die das Ganze irgendwie passiv abbilden können, dass die PatientInnen da nicht so viel überhaupt machen müssen und wir trotzdem ein ganz gutes Bild bekommen, wie es eigentlich den Patienten geht.
Ja, auch ein Stück weit nicht jeden Tag, glaube ich, mit der Krankheit eben mehr als schon konfrontiert zu werden, indem man das passiv misst.
Ja.
Tristan, ich finde, ein super Einblick. Ich bin gespannt auf die weiteren Ergebnisse, auch der Studie, weil ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass man vielleicht auch in der Zukunft darüber auch ein Therapieansprechen sehen kann. Ja. Ein Therapieansprechen ist ja nicht nur das, was der Arzt, die Ärztin untersucht, sondern was du gerade schon gesagt hast, die Lebensqualität.
Ja,
und wenn wir durch Medikamente dafür sorgen, dass die Lebensqualität besser wird, dass Schlaf besser wird, dann haben wir ja auch schon sehr, sehr viel erreicht und können auch andere Symptome, die mit der Spastik einhergehen, glaube ich, gut beeinflussen.
Absolut. Vielleicht noch eine letzte Sache zu den Cannabinoiden. Was eben in den Studien auffällt, ist, dass es PatientInnen gibt, die extrem gut darauf ansprechen und es gibt PatientInnen, die gar nicht darauf ansprechen.
Okay.
Und das ist so ein bisschen anders als wie bei den klassischen Muskelrelaxantien. Deswegen lohnt es sich bei den meisten PatientInnen, würde ich ehrlicherweise sagen, das mal auszuprobieren, weil wir ja durchaus auch mal ab und zu Patienten sehen, die wirklich extrem gut reagieren darauf. Und gleichzeitig hat man natürlich auch Patienten, die da gar nicht drauf reagieren. Gut, dann kann man das Ganze auch wieder sein lassen.
Ja, ja.
Aber so ein Therapieversuch, finde ich, hat eigentlich fast jeder Patient mit einer Spastik verdient.
Ich glaube, das ist eine super Ergänzung, dass man wirklich sagt, ein Multimodell der ganzen Sache angeht.
Ja.
Vielen, vielen Dank, Christian.
Gerne.
Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist. Wir hoffen sehr, dass dir dieser Beitrag gefallen hat und du etwas für deinen klinischen Alltag mitnehmen konntest. Wenn dem so sein sollte, dann freuen wir uns sehr über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Falls du Lust hast mitzumachen und es einen Themenbereich gibt, in dem du dich besonders gut auskennst, dann melde dich doch gerne unter kontakt@klinisch-relevant.de. Gleiches gilt, wenn du Themenvorschläge oder konstruktive Kritik für uns hast. An dieser Stelle auch der Hinweis auf unseren Newsletter, den du unter www.klinisch-relevant.de abonnieren kannst und der dich immer auf dem Laufenden hält. Wenn du dich für unseren Newsletter einträgst, bekommst du einen 5-Euro-Gutschein, mit dem du in unserer Fortbildungsakademie einkaufen kannst. Wir wünschen dir jetzt bis zum nächsten Mal eine gute Zeit und freuen uns, wenn du bald wieder einschaltest. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis zum nächsten Mal. Ciao.